Ja, ich begrüße auch alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich bei dieser Sendung. Und das Wort von Frankl ist schon gefallen. Er war ein Lehrer von mir und es war für mich eine große Bereicherung meines Lebens, dass ich bei ihm studieren habe dürfen. Er war ein großer Wissenschaftler des vorigen Jahrhunderts und er war auch Philosoph, er war Psychologe, er war Arzt, ein brillanter Arzt, er war Neurologe, Psychiater. Er war also sehr viel, aber er war auch der Begründer der Logotherapie, einer eigenen Psychotherapie-Richtung, einer sinnzentrierten Psychotherapie. Und außerdem war er noch Überlebender von 4 Konzentrationslagern, weil er Jude war. Und in diesem Zusammenhang kann man sagen, in gewisser Weise ist er auch eine Art Friedensstifter zwischen den Religionen. Denn eine Psychotherapieform muss ja offen sein für jeden, der da Hilfe sucht, egal welchen Glauben der Betreffende hat und ob der Betreffende überhaupt einen Glauben hat, also ob er atheistisch oder ob er christlich oder Muslim oder wer immer ist. Und Frankl selber war ein sehr gläubiger Mensch und war sehr offen für die Religiosität des Menschen und war überhaupt der Überzeugung, dass im Grunde im tiefsten Grunde des Herzens jeder Mensch eine Neigung zum Glauben, eine Art Intuition, eine Art versteckten Glauben in sich hat, auch wenn er das manchmal gar nicht weiß oder sich dessen nicht mehr bewusst ist. An mehreren Stellen in seinem Werk hat Frankl davon geschrieben, dass der Logotherapie die Religion am Herzen liegt. Und da die Logotherapie aber für alle Menschen offen sein muss, hat Frankl ein Basisgedankensystem entwickelt, das wirklich konsensfähig ist, möchte ich sagen, von fast allen Vertretern aller Religionen. Und insofern würde ich ihn auch einen Friedensstifter nennen. Es ist ja so wichtig, dass Frieden zwischen den Völkern einkehrt, und diesen Frieden kann es nur geben, wenn es auch Frieden zwischen den Religionen gibt. Nun, er war sogar im privaten Leben eine Art Friedensstifter, denn er hat eine Frau geheiratet nach seiner Entlassung oder seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager. Es war seine zweite Ehe. Seine erste Frau ist im Konzentrationslager zugrunde gegangen. Und die zweite Frau ist eine gläubige Christin. Sie lebt immer noch. Und obwohl er Jude war und sie eben Christin, war das nie irgendein Problem zwischen beiden. Sie haben eine ausgesprochen glückliche Ehe geführt und sie hatten zum Beispiel in ihrem Schlafzimmer über den beiden Betten die 2 Symbole beider Konfessionen hängen. Also über einem Bett hing eben ein Kreuz und über dem Bett von Frankl hing ein jüdisches Symbol. Und natürlich hat seine Frau auch Weihnachten feiern können und Frankl hat mit dem Baum geschmückt und es war alles überhaupt kein Problem. Ja, was führt dazu, dass man so ein friedliches Miteinander schafft? Ich denke, die wichtigsten Elemente sind einfach die gegenseitige Achtung, der Respekt voreinander und auch die gegenseitige Toleranz. Das braucht es immer wieder, um für ein gutes Miteinander zwischen den Menschen. Und gerade diese Toleranz hat auch Frankl an mehreren Stellen eingefordert in seinem Werk und gesagt, Toleranz bedeutet ja nicht, dass man die Meinung des anderen teilen muss, sondern Toleranz bedeutet eigentlich, dass man dem anderen überhaupt erlaubt, eine andere Meinung zu haben, erlaubt, nach seinen eigenen Auffassungen auch zu leben, dass man weggeht von einer Art Rechthaberei und nur man selber hat Recht und alles, was der andere denkt, ist falsch. Denn im Grunde weiß ja nie jemand, ob er wirklich die Wahrheit gefunden hat oder vielleicht der andere ein bisschen mehr Recht hat als er selber. Bei all diesen Auffassungen, die weiterer Natur sind, machen wir uns Bilder. Die Menschen machen sich Bilder, sie machen sich ein Selbstbild, ein Bild von sich selbst, sie machen sich Menschenbilder, ein Weltbild und auch ein Gottesbild. Das sind Bilder, weil wir eigentlich an die totale Wahrheit ja gar nicht herankommen mit unserer einfachen menschlichen Verstand. Und meine Erfahrung ist, dass diese Bilder, die Menschen sich machen, eine sehr ähnliche Färbung haben. Das heißt, wenn jemand ein eher negatives Selbstbild hat, also von sich sagt, ach, ich taug nicht viel und immer wieder versage ich und mit mir ist nicht viel los und die anderen sind alle besser als ich und so, dann, wenn so ein eher negatives Selbstbild da ist, dann ist auch oft ein sehr negatives Menschenbild da und dann sagt er, ach, die anderen, die mögen mich alle nicht oder die hintergehen mich und die ärgern mich nur und die tuscheln hinter meinen Rücken und so, und dann ist auch oft das Weltbild eher negativ und Menschen sagen, ach, in der Welt, da geht es drunter und drüber, da ist alles nur chaotisch und alles wird immer schlimmer und so. Und dann haben die Menschen oft auch ein strafendes oder rächendes Gottesbild. Und das heißt, und umgekehrt auch, also wenn jemand eher ein positives Selbstbild hat und sagt, naja, ich habe schon Schwächen, aber ich habe auch Stärken und manches gelingt mir schon mal und so, dass dies und jenes kann ich ganz gut. Und dann hat er auch mehr Vertrauen zu den Mitmenschen und sagt, ach, die sind nicht alle böse, ich habe schon sehr gute Menschen erlebt und die mir viel geholfen haben und so. Und dann sieht er auch die Welt eher optimistisch, sieht mehr die Werte in der Welt und die Schönheiten in der Welt. Und dann hat er oft auch ein vertrauensvolles Gottesbild. Das bedeutet, wenn wir in der Psychotherapie zum Beispiel jemandem helfen können, dass sein Selbstbild verbessert und auch sein Menschenbild ein bisschen optimiert, dann verbessert sich automatisch auch sein Weltbild und vielleicht auch sein Gottesbild wird auch vielleicht vertrauensvoller. Nun, Frankl selber hat ein sehr würdiges Menschenbild entwickelt, in dem er davon ausging, dass wir zwar körperlich und auch psychisch durchaus anfällige Wesen sind, natürlich, da ist gar kein Zweifel dran, dass aber sowas wie ein heiler geistiger Personenkern im Menschen schlummert, der auch im Letzten eigentlich unzerstörbar ist. Und aufgrund seines würdigen Menschenbildes hat er auch ein ausgesprochen achtungsvolles Gottesbild gehabt. In einem Buch, das ein Bestseller geworden ist, mit dem Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen, in dem er seine furchtbaren Erlebnisse im Konzentrationslager geschildert hat. In diesem Buch lautet der Schlusssatz, nachdem er das ganze Elend dargestellt hat, wie die Häftlinge gequält worden sind, wirklich satanisch gequält worden sind, lautet der Schlusssatz so, er sagt, gekrönt wird die Heimkehr, also das, der heimfindende Mensch, von dem köstlichen Gefühl, nichts mehr fürchten zu müssen, außer seinen Gott. Also das heißt, damit wollte er sagen, also wir haben sozusagen die Hölle schon hinter uns. Was wir alles erlebt haben, wir fürchten nichts mehr auf Erden, aber die Ehrfurcht vor Gott, die ist geblieben. Frankl hat praktisch nichts aus den Konzentrationslagern mit herausgenommen, außer der nackten Existenz. Aber die Ehrfurcht vor Gott, mit der ist er hineingegangen und mit der ist er auch wieder herausgekommen. Und zu dieser besonderen Ehrfürchtigkeit von Gott, Frankl gegenüber seinem Gott gehört auch, dass er davor warnt, Gott allzu menschliche Züge anzudichten. Wir neigen ein bisschen dazu, weil wir uns nichts anderes vorstellen können als Menschliches. Wollen wir auch Gott sozusagen ein menschliches Gewand umhängen. Aber damit werden wir immer irgendwie ein bisschen scheitern. Und er sagte, seien Sie bescheiden. Versuchen Sie nicht irgendwo zu interpretieren, etwas Menschliches hinein zu interpretieren, die höhere Ebene. Es gibt ja Menschen, die sehen in Gott wie einen Vorgesetzten, wie einen strengen Chef oder so etwas. Jemand, der böse wird, wenn man mal zur Konkurrenz schaut oder der Sanktionen verhängt, wenn man nicht genug an ihn glaubt und so weiter. Das sind ja alles menschliche menschliche Züge, die da in eine höhere Ebene hinauf transportiert werden. Und Frankl hat davor gewarnt und sagt, wir können einfach Gottes Wege nicht hinterfragen und sollen auch nicht versuchen, sie zu hinterfragen. Er hat dazu einmal ein nettes Beispiel erzählt von seiner Tochter, wie sie noch ein kleines Mädchen war, hat er gesagt, einmal kam sie ins Badezimmer, wie er sich gerade rasiert hat in der Früh, und sagte zu ihm, du Papa, warum sagt man eigentlich der liebe Gott? Und dann hat er gesagt, naja, schau, du weißt doch, du hast vor ein paar Wochen hast du die Masern gehabt, und der liebe Gott hat dich ja wieder gesund gemacht. Ja, schon, hat seine Tochter gesagt, aber vorher hat er mich ja krank gemacht. Und Frankl hat diese kleine Debatte mit seiner Tochter als Beispiel genommen. Er hat gesagt, sehen Sie, da landen Sie. Wenn Sie mit menschlichen Maßstäben messen, wie können Sie dann Gott verstehen? Den einen macht er krank, den anderen macht er nicht krank. Den einen macht er wieder gesund, den anderen lässt er sterben oder so. Wie wollen wir denn das einordnen irgendwo? Das können wir nicht. Und Frankl sagte, die einzige wirklich ehrfürchtige Haltung ist, dass wir uns vor dem Geheimnis beugen, dass wir es als Geheimnis stehen lassen, was Gott will und Gott tut, und so, dass wir das nicht auf menschliche Ebene ziehen, sondern dass wir uns beugen und das Geheimnis stehen lassen und im Vertrauen bleiben, im Vertrauen bleiben. Er hat immer wieder das Gleichnis gebracht und gesagt, es können ja auch die Tiere aus ihrer Lebenswelt heraus den Menschen nicht richtig verstehen und die Intentionen des Menschen nicht richtig verstehen. Und wir Menschen können eben eine göttliche Ebene nicht hinauf verstehen. Ich möchte dazu auch noch eine andere Geschichte erwähnen, die Frankl aufgegriffen hat, und zwar aus den USA. Er hat viel in Amerika gelehrt und hatte dort einen Freund, den James Crambo. Das war ja auch ein Psychiater und auch ein Logotherapeut, und der hat sehr erfolgreich mit Alkoholkranken gearbeitet. Man hatte eine ausgesprochen niedrige Rückfallrate, was also gerade bei der Bekämpfung des Alkoholismus jetzt schon eine enorme Leistung ist. Und dieser James Crambo hat Frankl einmal, sie waren befreundet, einmal folgende Story erzählt. Und zwar von dem Hund seines Nachbarn. Der Crambo hatte ein Einfamilienhaus und neben war das Haus des Nachbarn, und der Nachbar hatte einen Hund. Und dieser Hund, der liebte den James Crambo. Und wenn der James Crambo am Abend nach Hause kam von der Arbeit, ist ihm dieser Hund fröhlich entgegengesprungen, hat mit dem Schwanz gewedelt und hat gekläppt und ist ihm hochgesprungen. Und und dann durfte natürlich mit Crambo ins Haus gehen und sich da irgendein Leckerli abholen. Aber eines Tages hat der James Crambo die Türschwelle seines Hauses neu gestrichen, mit Farbe gestrichen. Und er konnte mit einem großen Schritt darüber steigen, aber nun war die Gefahr, wenn der Hund ihn wieder begrüßt und mit ihm ins Haus laufen will, dass der Hund mit den Pfoten in diese noch nasse Farbe hineinsteigt und sich die Pfoten verätzt oder sie mit der Zunge abschlägt und gerade die giftige Farbe gar ins Maul bekommt. Also hat der James Crambo, wie er nach Hause kam und der Hund ihm entgegengesprungen ist, hat er den Hund weggescheucht. Ja, aber der Hund, der wollte sich nicht wegscheuchen lassen. Der war so anhänglich und war gewohnt, dass eine ganz liebevolle Beziehung zum Crambo. Da ist er ihm immer auf den Fersen geblieben. Und es musste der Crambo schon wirklich sehr wild und energisch ihn zurückstoßen, wegstoßen, den Hund richtig wegstoßen, bis sich der endlich irgendwo verkrochen hat und eben nicht mit ihm ins Haus gegangen ist. Und am nächsten Tag, als der James Crambo wieder heimkam, war er nun gespannt. Was würde der Hund jetzt machen? Würde er beleidigt sein? Würde er ihm das nachtragen? Oder was würde jetzt sein? Nun, in Wirklichkeit war es so, der Hund ist ihm genauso fröhlich entgegengesprungen wie eh und je. Das heißt, der Hund hat genau intuitivst gespürt oder intuitiv gewusst, der Crambo mag ihn, der ist ihm gut, auch wenn er ihn am Tag vorher zurückgestoßen hat. Aber er ist ihm wohlwollend gewogen. Und deswegen ist der Hund ihm wieder zugelaufen und er hat ihm die Treue nicht aufgekündigt. Er hat ihm die Freundschaft nicht aufgekündigt. Er hat ihn wieder fröhlich begrüßt und natürlich durfte er dann auch wieder ins Haus laufen. Und diese kleine Story hat Frankl genommen und gesagt, sehen Sie, so sollten wir auch sein, so gescheit wie dieser Hund. Und sollten auch Gott unser Vertrauen nicht aufkündigen, auch dann nicht, wenn wir uns zurückgestoßen fühlen oder weggestoßen fühlen und durch einen Schicksalsschlag getroffen fühlen. Also nicht fragen, nicht versuchen zu hinterfragen, warum und wieso, sondern einfach im Vertrauen bleiben, wie dieser Hund. Nun, wenn wir schon von Amerika gesprochen haben, es hat in Amerika einen Rabbiner gegeben, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel After Auschwitz, also nach Auschwitz, und hat darin behauptet, dass alle Holocaust-Überlebenden, also dass für die Überlebenden Gott gestorben sei. Und Frankl, wie der das gelesen hat, der war empört. Der hat gesagt, was behauptet dieser Rabbiner da? Der war gar nicht in Auschwitz. Ich war in Auschwitz, hat er gesagt, aber der war nicht da. Es war keine Spur so, sondern die Häftlinge waren tiefgläubig im KZ. Die haben Gottesdienste gefeiert oder Gebetsstunden gefeiert in eiskalten Fieberkons, nachts und ohne Licht oft und so. Und haben gebetet und haben, sie sind praktisch wie Krambos Hund, sind sie im Vertrauen geblieben, trotz dieser Qualen, die sie erlitten haben. Und sie sind oft sogar aufrecht und mit einem Gebet auf den Lippen in die Gaskammer gegangen. Und in diesem Zusammenhang hat Frankl ein Dichterwort von La Rochefoucauld erwähnt. Das ist ein französischer Schriftsteller gewesen vor, ich glaube, 2 Jahrhunderten, der gesagt hat, die kleine Flamme, die wird vom Wind ausgeblasen, aber die große Flamme wird vom Wind angefacht zu einem großen Feuer. Und so ist es auch mit dem Glauben. Der kleine Glaube oder kleinkarierte, kleinmütige Glaube, der wird vielleicht von Leidenszuständen und Schicksalsschlägen ausgeblasen. Aber der große Glaube, der tragende Glaube, der wird sogar noch größer angesichts eines Leides. Der flammt noch auf und verlöscht nicht im Leid.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Professor Lukas, für diese erste Einführung, für dieses Hineinblättern in Ihr Buch Frankl und Gott, 2019 erschienen im Verlag Neue Stadt. Ein Buch, das ich auch sehr zugänglich finde, weil Sie das wunderbar aufgebaut haben, immer um Worte Viktor Frankls. Geht es im folgenden Absatz über das Gebet, über das, was Viktor Frankl zum Gebet sagt. Das Gebet macht Gott gegenwärtig. Elisabeth Lukas führt ein, eine der weisesten Erkenntnisse Frankls war, dass der Mensch besser nicht von Gott, sondern lieber zu Gott sprechen solle. Frankl bedauerte, dass im Zuge der Versachlichung des Menschen aus dem Ich ein Es wird, im Zuge der Vermassung der Menschheit aus dem Wir ein Mann wird und im Zuge der Entpersönlichung Gottes aus dem Du ein Er wird. Von Gott als ihm zu sprechen sei eigentlich falsch. Das uns zustehende Pronomen sei das Du. Und nun Frankl, was rettet nun die Du-Haftigkeit? Was ist allein imstande, Gott in seiner Du-Haftigkeit, das göttliche Du als Du augenblicklich aufleuchten zu lassen? Das Gebet. Es ist der einzige Akt menschlichen Geistes, der Gott als Du präsent zu machen vermag. Weiter Elisabeth Lukas, dabei kam es Frankl überhaupt nicht darauf an, dass bestimmte Gebetstexte Verwendung finden. Es gibt lautlose Gebete, es gibt wortlose Gebete, Es gibt fromme Gesten und Riten mit Gebetcharakter. Es gibt sogar, wie bereits erwähnt, jene ehrlichen inneren Zwiesprachen mit sich selbst, bei der sich das Du mit dem Ich ein bisschen verwischt und dennoch verdeckt präsent ist. Das Menschsein ist eng mit einer differenzierten Sprache verknüpft. Sprechen und Denken und Fühlen sind miteinander verwoben. Der menschliche Geist instrumentalisiert sie für seine Zwecke. Und die Sprache ist einer seiner wichtigsten Expressionskanäle. Auf den Schwingungen der Sprache tänzelt er über das leibliche Selbst des Menschen hinaus. Und so schwingt er sich auch im Gebet, im Du sagen, weg vom Ich und hin zu jenem Du, das er intendiert und ersehnt seit Urzeiten, weil es seine Wiege ist. Frankl, was das Gebet leistet, das ist die Intimität der Transzendenz. Möchten Sie das ein bisschen live jetzt ausführen, Frau Professor Lukas, die Intimität der Transzendenz?
Ja, ja. Naja, ich sagte ja, dass Frankl auch so etwas wie ein Art Friedensstifter ist und auch Frieden stiften konnte sozusagen auch mit Atheisten, indem er sagte, Gott ist gleichsam der Partner unserer intimsten Selbstgespräche. Und ob dann jemand glaubt, er spricht wirklich nur mit sich selbst, oder ob jemand dann doch das Gefühl hat, er wendet sich an ein göttliches Du, da gabeln sich dann die Wege in theistisch und in atheistisch. Aber diese Art von Selbstgespräche, das ist eigentlich ein wichtiger Akt, das ist ein Akt der Distanzierung. Wer spricht denn mit wem? Nicht? Also man rückt ein Stück einfach von sich ab und ist nicht mehr identisch mit seinen momentanen Aufwallungen seiner Gefühle oder Gedanken, sondern man rückt etwas ab und aus der Distanz heraus betrachtet man sich neu. Und wenn man das tut, aus dieser Distanz heraus rührt sich etwas im Menschen, nämlich die Stimme des Gewissens. Ich möchte es an einem Beispiel zeigen. Wenn jemand, sagen wir, sich sehr über einen anderen geärgert hat, ne, weil er irgendwo provoziert geworden ist von dem anderen, ja, dann am liebsten täte er bei sich die Faust heben und dem anderen ins Gesicht schlagen oder ein Messer ziehen und dem anderen ins Bauch rennen. Wenn da keine Selbstdistanz dazwischen ist, dann geschieht das wie ein Reflex. Wenn ein Mensch sich aber selbst von sich selbst distanzieren kann, dann schaut er auf sich selbst zurück und sagt, ach, du ärgerst dich jetzt. Worüber ärgerst du dich jetzt? Ach, weil dich der provoziert hast. Ja, was wirst du denn jetzt machen? Willst du wirklich zum Messer greifen, zur Faust greifen? Willst du da den unglücklich machen und dich unglücklich machen? Ach, du, überleg doch mal, du kannst doch mit dem reden. Oder vielleicht wollte er dich gar nicht provozieren. Oder vielleicht nimmst du es gar nicht ernst und lachst über den. Oder vielleicht gehst du erst mal spazieren, du hast ein bisschen Dampf ablassen und so. Das heißt, hier tut sich auf einmal eine Wahl auf. Es ist nicht mehr einfach ein Reflex da, sondern eine Wahl tut sich auf. Und in dem Moment, wo wird ein Mensch geistig wach und es wacht auch das Gewissen auf. Und das Gewissen ist eigentlich so etwas wie die Stimme der Transzendenz. Denn das Gewissen sagt, na, Messer gefällt mir gar nicht, Faust gefällt mir auch nicht. Und zurückprovozieren, zurückmobben, ist das deiner würdig? Ach, vielleicht findest du noch einen würdigeren Weg. Und das heißt, sprechen wir jetzt mit uns selbst oder haben wir jetzt schon eine Verbindung zu einem höheren Du? Vielleicht haben wir es da schon, nicht? Und überhaupt zu dem Du möchte ich noch etwas sagen. Wenn zwei Menschen miteinander sprechen, schauen sie sich meistens in die Augen, ins Gesicht, zum Beispiel auf die Nasenspitze oder wo immer hin. Aber was sie sagen, sagen sie ja nicht zu Augen oder zu Gesicht oder zu Nasenspitze. Das sagen sie ja zum Du ihres Gegenübers, nicht? Oder wenn ich jetzt zu Ihnen als Hörerinnen und Hörer spreche, dann sehe ich gar keine Gesichter, auch keine Augen und auch keine Nasenspitzen. Und trotzdem meine ich Sie als Personen. Also ob ich jetzt Du sage oder Sie, das ist ganz egal. Aber ich meine Menschen, ich meine Personen, die ich jetzt gar nicht sehe, aber zu denen ich sprechen kann. Und das geht noch weiter. Ich kann zu einem Du sprechen, ohne es zu sehen und wahrzunehmen. Ich kann zum Beispiel auch mit meinem verstorbenen Mann sprechen. Ich kann heute Abend nach Hause kommen und ihm sagen, du Gerd, heute habe ich wieder bei Radio Maria geplaudert. Und ich kann ihm alles erzählen, was ich will. Da muss ich kein Gesicht sehen und keine Augen und keine Nasenspitze. Und ich bin ihm doch ganz nahe. Und das heißt, auch wenn wir im Gebet ein Du-Wort an Gott richten. Wir müssen nicht irgendeine Figur, eine Gestalt sehen. Wir können uns jemand vorstellen. Wir können schon den alten Mann mit dem langen Bart vorstellen. Das schadet auch nichts, aber es muss auch nicht sein. Aber wir können trotzdem Du sagen und dieses Du adressieren und alle unsere Hoffnungen und Sehnsüchte und Wünsche und Ängste und alles vorbringen und mit dem Du kommunizieren. Das Du ist dann gegenwärtig. Also die Dankbarkeit hat wirklich eine Heilkraft. Und damit hat sich auch Frankl nach seiner Entlassung aus dem KZ praktisch gerettet. Er ging übers weite Feld, ist auf die Knie gefallen und hat Gott gedankt. Und das hat ihn geschützt vor einer Traumatisierung, vor irgendwelchen tragischen Folgen des Erlittenen. Also die Dankbarkeit hat wirklich eine Heilkraft, da haben Sie völlig recht. Es hat eine Papstaudienz gegeben von Frankl, nämlich Paul VI. Hat ihn eingeladen zu einer Audienz. Und ist das auch so ein Zeichen einer Friedensstiftung zwischen Judentum und Christentum gewesen, nicht? Und das Schlusswort von Papst dem VI. An Professor Frankl war, Herr Professor, bitte beten Sie für mich.